da etwas beschäftigen. Aber zunächst noch diese eine Gabe, die Weisheit und Erkenntnisrede. In 1. Korinther 12, Vers 8 stehen diese beiden Gnadengaben nebeneinander. Paulus spricht auch in Römer 11, Vers 33 von der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Und dann sagt er, welch eine Tiefe dieses Reichtums. Sie, diese beiden Gaben hängen aber auch mit der Gabe der Lehre zusammen, ganz eng zusammen. In Römer 12 werden diese Gaben nicht erwähnt, dafür aber das Lehren, welches dann in 1. Korinther 12, Vers 8 fehlt. Jedoch in 1. Korinther 12, Vers 28 werden auch in Korinth die Lehrer nicht vergessen. Aber vielleicht ist Weisheit und Erkenntnisrede, ich möchte es einmal so ausdrücken, als eine theologische Gabe zu bezeichnen. Das heißt, hier ist geistgewirktes Denken gemeint. In fester Bindung an das Wort Gottes und einem ganz standhaften Glauben. Von Mose wird gesagt, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Seht, solche Denkarbeit zeigt dann Weisheit und Erkenntnis auch in allen Lebensbereichen. So wie wir sie auch im Alten Testament in den Sprüchen Salomos im Buch der Prediger, diese Weisheitsliteratur, eben wiederfinden. Nun, der erste Korintherbrief lässt aber erkennen, dass diese Gabe, besonders in den ersten beiden Kapiteln dieses Briefes, her zu verstehen ist, ja. Was steht in diesem zweiten Kapitel im ersten Korintherbrief, auch noch im ersten? Da heißt es, denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, aber durch ihre eigene Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Predigt, die Glaubenden zu retten. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Und nun kommt ein eigentümlicher Satz. Paulus braucht hier etwas Ironie. Er sagt, die göttliche Torheit. Gibt es göttliche Torheit? Also er sagt, die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen. Und die göttliche Schwachheit, gibt es göttliche Schwachheit? Aber er braucht, die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Also wir erkennen, was Paulus hier sagen will. Bei der Gnadengabe der Weisheitsrede geht es vor allem um das Wort vom Kreuz. Ja. Also biblisches Denken muss seinen Ausgangspunkt beim Kreuz Christi nehmen. Und alle theologischen Denkwege müssen wieder zum Kreuz zurückführen. In Kolosser 2, Vers 2 spricht Paulus von der Erkenntnis Gottes des Geheimnisses, welches Christus ist. Und in ihm liegen verborgen, nicht? Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da haben wir es wieder, nicht? Weisheit und Erkenntnis verborgen in Christus. Seht, also wer Gottes Geheimnisse erkennen will, ist auf die Gabe dieser Erkenntnis angewiesen. Nun, wir dürfen darum beten, ja. Paulus betet auch für die Kolosser, Kapitel 1, Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und Einsicht. Der alte Elberfelder Text sagt, in geistlichem Verständnis. Ich glaube, Luther bringt es wieder, wie der Geist schenkt. In geistlichem Verständnis. Also geistgeschenkte Erkenntnis bläht nicht auf. Sie führt immer hin zu dem, der uns zuerst geliebt hat, zuerst erkannt hat. Und darum bringt Paulus in 1. Korinther 8 die Liebe in die Gegenüberstellung der Erkenntnis. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich denke, das Größte aller Erkenntnis ist zu wissen, wir sind von Gott erkannt, im Sinne geliebt. Wir lesen das ja auch in Galater 4, Vers 9. Da sagt Paulus, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt. Nein. Er sagt vielmehr, ich muss es anders ausdrücken, ihr seid von Gott erkannt worden. Also, jetzt aber, da ihr Gott erkennt, ja, aber das hat die andere Ursache. Wenn ihr Gott erkennt, ihr seid von ihm erkannt worden. Also seht, nur im Glauben an den Herrn Jesus Christus, nur durch die Wirkung des Heiligen Geistes, geschieht eine echte, ich nenne es wieder so, theologische Denkarbeit. Theologie heißt ja die Lehre von Gott, darüber nachzudenken. Und dabei werde ich vor Stolz, Hochmut und Überheblichkeit bewahrt. Wann? Wenn ich geschenkte Erkenntnis nicht als absolut und endgültig und als allein gültig hinstelle. Ganz, ganz wichtig. Denn, lieben Geschwister, solange wir auf der Erde leben und denken können, ist unsere Erkenntnis immer nur ein Sammeln von Einzelerkenntnissen, von Teilerkenntnissen, bis eben das Vollkommene, Paulus sagt ja in Kapitel 13, nicht am Ende, wenn das Vollkommene gekommen ist, hört das Stückwerk auf. Das war zur Zeit der Apostel, da war das Vollkommene noch nicht da. Das Wort Gottes ist das Vollkommene. Und das haben wir heute. Und das Wort Gottes ist das Vollkommene. Aber ich denke so, unsere geschenkte Erkenntnis müssen wir selbst immer wieder auch kritisch prüfen. Das heißt, es bedeutet natürlich nicht, eine falsch erkannte Lehre oder eine gepredigte Unwahrheit einfach zu dulden oder zu tolerieren. Das bedeutet das nie. Denn der Heilige Geist ist ja zuallererst immer ein Geist der Wahrheit. Und wir sollen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Das ist schon so. Wir müssen und sollen sie prüfen, nicht? Aber ich muss oft an ein Erlebnis denken, das war für mich unvergesslich. Als ich noch jung war im Glauben, habe ich gerne im Kreis der älteren Brüder gesessen und wir haben viel teilgenommen an viel Bibelunterweisung, wo ich immer nur gehört habe. Und dann brachten die Brüder so ihre verschiedenen Erkenntnisse. Das hat mich immer fasziniert. Der eine beleuchtete die Seite, der andere die Seite. Es ergänzte sich dann. Ja, es waren wunderbare Stunden. Aber war ein Bruder, der war mit besonderer Weisheit gefüllt. Und der schwieg dann meistens immer. Und wenn es schwierig wurde, dann sagten alle, ja Helmut, sag du mal was dazu. Und dann sagte unser Helmut so, Brüder, ich denke so. Und dann kommt immer der Nachsatz, ich kann mich aber auch irren. Das hat mich so fasziniert. Ja. Er setzte das nicht als letztgültig. Er trachtete sich als einer, der angewiesen ist auf das Schenken Gottes und ich könnte mich auch irren, sagt er. Und dieser hat einen Sohn, der ist schon im Himmel, der hat einen Sohn. Der Sohn ist anders. Der Sohn predigt heute auch, leidenschaftlich. Aber er predigt immer so, Brüder, so ist das und nicht anders. Für den gibt es nur das, so ist das und nicht anders. Das ist einfach so, nicht? Aber darum gibt es eben die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das ist auch eine Gabe, nicht? Wenn wir durch Bekehrung und Wiedergeburt zum Glauben gekommen sind, dann haben wir Gnadengaben bekommen. Wir stehen unter der einen Gnade des Herrn Jesus. Eben die Gabe der Rechtfertigung, des ewigen Lebens, die wir gestern Abend betrachtet haben. Aber jetzt dennoch leben wir weiter in der Spannung. In welcher Spannung? Zwischen menschlichem Geist und göttlichem Geist. Ja? Wir stehen in der Spannung zwischen Fleisch und Geist, wie es die Schrift sagt. Weil wir eben noch unvollkommen sind. Weil wir begrenzte Menschen sind. Weil auch wir die Schwachheit unseres eigenen Fleisches kennen. Und diese Spannung können wir nicht so ohne weiteres lockern. Sondern diese Spannung prägt dann unser Denken und unser Dienen in der Gemeinde. Und darum hat der Herr in seiner Gemeinde eben die Gabe der Unterscheidung der Geister geschenkt. Aber ich möchte einfach jetzt hier unterbrechen. Über diese Gabe käme ja dann noch die Gabe des Ermahnens. Da könnte ich über die beiden Gaben noch eine Stunde sprechen. Wollen wir jetzt einmal über das Gebiet der Tatgaben, denn praktische Gemeinschaft ist Tat, ja? die diakonischen Gaben betrachten. Wir kommen auf verschiedene Bibelstellen. Die Wortgaben, die liturgischen Gaben habe ich nur angedeutet. Das hatte uns etwas beschäftigt, aber jetzt kommen wir zu den Tatgaben, den Gaben der Diakonie. Gott geht es immer um den ganzen Menschen. Und Paul Gerhardt drückt es ja in seinem Lied so aus, nun danket alle Gott, ja, mit Herzen, Mund und dann und Händen. Also auch mit den Händen. Petrus teilt ja den Dienst der Gnadengaben. Er sagt, durch die vielfältige Gnade Gottes teilt er diesen Dienst in zwei Gruppen ein. Nicht? Er sagt, wenn jemand dient, also Diakonie, sei es in der Kraft, die Gott gibt. Und dann kommt, wenn jemand redet, ja, also Wortgaben, rede er Aussprüche Gottes. Sei er Orakel, nicht? Sei er der Mund Gottes. Also er teilte ein in praktisch Dienen und in Reden. Einmal geht es um das Wort Gottes und zum anderen um die Kraft Gottes, die Gott darreicht. Und wenn Petrus unterscheidet, so sieht man doch im Zusammenhang des ganzen Neuen Testamentes eigentlich so keine ganz strenge Trennung zwischen Wortdienst und Tatdienst. Zum Beispiel Stephanus und Philippus wurden zusammen als sechs Brüder, mit anderen vier noch, nicht, in bestimmte diakonische Dienste und Aufgaben gestellt. Das kennen wir auch aus Apostelgeschichte 6. Das heißt, sie sollten Gemeindegaben besonders an Witwen verteilen und verwalten, damit die Apostel ihre Zeit zur Verfügung hatten, zu Gebet und Wortdienst. Aber diese beiden Männer, die taten selbst ganz gesegneten Wortdienst. Der Wortdienst des Stephanus wird ganz besonders betont. Ja. Sie vermochten nicht, der Weisheit und dem Geist zu widerstehen, womit Stephanus redete. Weisheit und Geist, die in Stephanus war, womit er redete. Er war also ein Diakon berufen, aber er war ein mächtiger Prediger, erfüllt mit Gottes Weisheit. Die diakonischen Gaben stehen auch nicht besonders geordnet für sich allein so in der Bibel in einem extra Spalte, sondern sie stehen einfach mittendrin zwischen den anderen Gaben. Das zeigt uns, Leibsorge und Seelsorge dürfen wir nicht trennen. Nun habe ich 6 besondere diakonische Gaben gefunden, die wir im Neuen Testament finden. Wer sich das aufschreiben will, ganz kurz. Erstens die Gabe eben des Dienens, Diakonie. Römer 12, 7. Die Gabe der Barmherzigkeit. Römer 12, 8. Die Gabe des Gebens. Auch Römer 12, 8. Apostelgeschichte 20, 35. Die Gabe der Hilfeleistung, 1. Korinther 12, 28. Die Gabe des Heilens, 1. Korinther 12, 9. Die Gabe der Wundertaten, 1. Korinther 12, 10. Gehen wir einige jetzt etwas durch. Die Gabe der Diakonie, des Dienens. Schon im Alten Testament ergeht der Aufruf, dienet dem Herrn mit Freuden. Psalm 100, Vers 2. Oder in 5. Mose 29 sagt Gott, weil du nicht mit fröhlichem Herzen mir gedient hast, wegen all des Überflusses, den ich dir gegeben habe, ne? Weil du nicht mit fröhlichem Herzen mir gedient hast, werden all diese Flüche über dich kommen, die da beschrieben sind. Gott erwartet also, dass wir ihm mit fröhlichem Herzen dienen. Römer 7, 6 sagt, wir sind losgemacht von dem, was uns festhält, sodass wir dienen in dem Neuen des Geistes. Oder auch 2. Korinther 3, vielmehr ist der Dienst der Gerechtigkeit, der Dienst des Geistes, überströmend in Herrlichkeit. Seht, in allem Dienst ist der Herr Jesus unser Vorbild. Er ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Einmal heißt für viele, Timotheusbrief, Markus heißt für alle. Oder umgekehrt, glaube ich. Markus heißt für viele. Das Dienen des Herrn Jesus war nicht Herrschen und Machtausübung. Man könnte sagen, Diakonie ist also eine Lebensweise ausgerichtet auf andere Menschen. Damit andere Menschen zu dem Ziel kommen, das Gott für sie vorgesehen hat. Wer sich dafür einsetzen will, bekommt von Gott dazu die Kraft. Und wichtig ist zu erkennen, jeder Mensch trägt das Bild Gottes. Das ist in jeder Sekunde unseres Lebens immer wieder ungeheuer wichtig. Und wie oft muss ich mir das selbst sagen bis heute? Habe ich das im Umgang mit Mitmenschen vergessen? Einfach vergessen. Und sobald man daran erinnert wird, er trägt das Bild Gottes, ist alles wieder anders. Das ist unser Blick schon anders. Da ist alles anders. Das bedeutet also nicht die Würdigkeit oder die Unwürdigkeit, nicht der zu erwartende Erfolg oder Misserfolg bestimmen mein diakonisches Handeln, sondern allein die Liebe zu allen Menschen, die das Ebenbild Gottes sind. Römer 12, glaube ich, Vers 8, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Seht, so unterscheidet sich also der Dienst der Christen von einer allgemeinen Mitmenschlichkeit und auch von rein humanitärer Sozialhilfe. Diakonie steht auf dem Grundsatz, die Seele der Barmherzigkeit ist die Barmherzigkeit mit der Seele. Also die Seele, der Inhalt des Dienstes, nicht, muss die andere Seele suchen, die andere Seele finden. Echte Diakonie ist aus dem Glauben geboren und handelt im Glauben und wirkt wieder glaubensstärkend. Sie ist eben auch ein aufgerichtetes Zeichen in der gegenwärtigen und der kommenden Gottesherrschaft. Und da diese noch verborgen ist, muss damit gerechnet werden, dass Christen in der Ausübung dieses Dienstes ganz stark widersprochen wird, gewehrt wird. So genauso wie auch der Wortverkündigung eben gewehrt wird und vielen Menschen das Evangelisieren von Jesus, dem Heiland, reden, ein großes Ärgernis. Das ganze Leben eines Christen ist eigentlich dienende Existenz. Das wissen wir ja. Das haben wir uns auch schon immer wieder oft zugerufen. Denn wer dem Herrn nachfolgt, ist nicht mehr für sich selbst in dieser Welt. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein, sagt der Jesus. Und wenn mir jemand dient, wird der Vater ihn ehren. Wir dienen unserem Herrn eben auch am Nächsten, am Mitmenschen. Römer 12, 7 sehen wir diese besondere Gnadengabe, die Gott dem Einzelnen gegeben hat. Vielleicht sollten wir hier auch einmal ein kurzes Wort mit einblenden zu dieser Spannung Charisma und Amt. Wir haben ja gestern Abend uns ausführlich mit dem Wort Charisma schon beschäftigt. Die Berufung der in Apostelgeschichte 6 geschilderten Männer, 7 Männer, glaube ich, Almosenpfleger, war eine apostolische Tat. Ja. Und dadurch entstand eigentlich auch ein Amt. Wir sagen das Amt der Diakonie. Und daher der Name Diakonisse oder Diakon. Aber mit Amt meine ich, Gott hat bestimmte Menschen mit der Verwaltung einer bestimmten Aufgabe betraut. Und darum muss jeder, der in diesem Sinne ein Amt ausführt, sich ständig bewusst sein, es ist von Gott. Ja? Es ist ein von Gott mir übertragenes Amt. So wie der Herr Jesus von Gott beamtet worden ist, als für dich und mich hoher Priester zu sein. Ne? Herr Jesus hat das Amt des hohen Priesters von Gott empfangen und die Schrift sagt, in diesem Amt ist er treu, ohne Unterbrechung in Ewigkeit. Er wird aufgrund dessen, weil Gott ihn verpflichtet hat, das Wort Bund heißt ja, Gott verpflichtet ihn zum Bund für die Menschen. Und wenn Gott dir und mir ein Amt überträgt, dann muss ich mir bewusst sein, es ist von Gott und ich habe in mir selbst überhaupt keine Autorität. Und darum kann ich mir dann auch nicht anmaßen, aufgrund des Amtes eine Autorität auszuüben. Das will Gott nicht. Das Amt, wenn wir überhaupt von Amt sprechen, darum, ja, da wo eigentlich Dienst steht, haben manche Bibelübersetzer an vielen Stellen Amt übersetzt. Aber es ist besser, dass man an den Stellen einfach das Wort Dienst stehen lässt. Das Wort Amt steht natürlich auch in der Schrift. Also, man kann niemals Kraft des Amtes handeln. Es muss das Amt in Furcht und Zittern verwalten und all sein Handeln muss dem Willen Gottes, das heißt der Bibel, entsprechen. Und grundsätzlich gilt das eigentlich für jedes Amt. Auch im Staat, in der Politik. Aber die Menschen haben das alles vergessen. In der frühen Christenheit wurde das allgemeine Priestertum aller Gläubigen verwirklicht und die Anerkennung eines solchen dienenden diakonischen Amtes brachte überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber die Kirche kam dann immer mehr in die sogenannte Ämterhierarchie hinein. Es heißt, es entstand ein Unterschied von Geistlichen und Laien und es entwickelten sich die großen Volkskirchen, in denen man nun heute geistlicher werden kann aufgrund eines in der Kirche bestehenden Amtes. Und so etwas kennt das Neue Testament nicht. Nun, wir können das Rad der Entwicklung nicht mehr zurückdrehen. In den Strukturen unserer Zeit begegnen wir aber großen diakonischen Werken und Instituten, Werke zur Hilfe anderer Menschen, Werke zur Linderung von Not und Elend stehen nicht im Widerspruch zur Bibel. Und darum sind die Werke auch von Gott bewirkt in der Ursache und von Gott bewahrt und von Gott gesegnet und von Gott geschützt. Seht, der diakonische Dienst ist ein Dienst an alle Menschen. Und er ist nicht nur auf die Gemeindeglieder beschränkt. Eine Diakonisse oder ein Diakon ist vom Herrn selbst berufen, von ihm mit einer Gnadengabe ausgerüstet. Und fast immer ist ein solcher Mensch auch hauptberuflich wirksam. Das gilt natürlich nicht ausschließlich. Diakonie nebenberuflich oder ehrenamtlich sollte auch im Gemeindeaufbau wieder ganz neu erkannt werden. Das heißt, jeder dienende Mensch kann sehr leicht von Selbstsucht, Herrschsucht und Lieblosigkeit bestimmt werden. Das ist einfach so. Es gibt ja viel übles Nachreden auf Diakonissen. Ich möchte solche Worte nicht gebrauchen. Aber warum ist so übles Nachreden auch entstanden? Weil wir eben Menschen von Selbstsucht, Herrschsucht und Lieblosigkeit gar nicht so frei sind, wie wir es gerne möchten. Und darum ist ganz besondere Wachsamkeit gefordert. Aber wenn der Dienst geistlich ist, das Wesen des Geistes Gottes trägt, dann ist er immer Hilfe zur Selbsthilfe. Seht, aber dieser Dienst der Diakonie bleibt unter einem ganz besonderen Verheißungen Gottes. Dieser Dienst ist einfach ein Zeugnis von Gottes barmherziger Liebe. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als wir tot waren in Sünden und Vergehungen. Er ist aber auch ein Beweis von seiner Erhaltungsordnung über einer gefallenen Welt, über einer nicht intakten Schöpfung. Gott erhält diese Schöpfung. Und Gott lässt diesen Dienst bestehen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und dann wird dieses Charisma als etwas ganz Besonderes aufhören, weil dann auch, wenn der Herr kommt, alles eine vollendete Gnade sein wird. Nun, das war Grundlegendes über die Diakonie. Jetzt die Gabe der Barmherzigkeit. Sie wird besonders erwähnt. Gabe der Barmherzigkeit. Bei der Gabe der Barmherzigkeit geht es weniger um die Sache, so wie bei der Diakonie selbst, sondern mehr um den Vorgang des ganz wirklichen Barmherzigseins. Ja? Das heißt, Barmherzigkeit ist eine ganz besondere Nähe zum Elend und ist ein besonderer Blick für Nöte, die anderen verborgen bleiben. Und darum reagiert der Barmherzige sehr oft anders und wird von manchen Mitmenschen nicht verstanden. Da sagt man, wie kannst du denn? Weißt du das nicht? So und so und so. Hast du das richtig überlegt? Barmherzigkeit hat eine augenblickliche Verbindung zur Nähe und zum Elend und zur Not. Der Barmherzige sieht den anderen in seiner elementaren Hilfsbedürftigkeit. Und darum fragt Barmherzigkeit nicht nach Würdigkeit und Unwürdigkeit, wie ich schon einmal sagte. Aber die eigene erfahre Barmherzigkeit Gottes schafft eben diese wunderbare Basis, mit anderen Menschen dann ähnlich oder genauso ihnen zu begegnen. Wir kennen das ja, was in Lukas 10 steht, der Jesus in der Beispielerzählung diese Leitlinien, wir sagen barmherziger Samariter, aber damit habe ich mich auch schon oft beschäftigt. Wenn man dieses, was der Herr da schildert, diese 6 Leitlinien einmal herauskennt. Erstens, Barmherzigkeit sieht den Menschen als einen, dem es um seine Geschöpflichkeit willen zu helfen gilt. Das heißt, er trägt das Bild Gottes, wie ich sagte, nicht? Die Bedürftigkeit ist der Grund der Hilfe. Von Jerusalem nach Jericho hinab ist immer ein gefährlicher Weg. Und ein gewisser Mensch ging hin, die Folge, er blieb halbtot am Wege liegen. Aber zweitens, die Barmherzigkeit hat jetzt hier keine Grenzen. Das ist gewaltig. Alle Vorurteile fallen, und zwar religiöse, politische, menschliche, ideologische. Die fallen. Der Barmherzige ist ganz einfach innerlich bewegt. Als Jesus die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt. Drittens, Barmherzigkeit kennt nicht den Ehrgeiz, alles allein tun zu müssen, sondern zieht auch andere mit hinein. Ja? Handlungen der Liebe und der Selbstüberwindung zu tun, 2 Denare zu bezahlen. Selbstlos. Wird ja nicht gesagt, dass der Mann reich war. Aber die 2 Denare hatte er für diesen Fall bereit. Und viertens, Barmherzigkeit gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, der Mensch wird überhaupt nicht entmündigt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Barmherzigkeit kann manchmal natürlich hart sein. Sie hat aber immer ein Ziel, im Hilfesuchenden neue Lebenskräfte zu wecken. Das ist eine Gnadengabe der Gemeinde geschenkt, Barmherzigkeit zu üben. Punkt 5, Barmherzigkeit ist nie unpersönlich. Das heißt, Almosen geben allein ist in dem Sinne keine Barmherzigkeit. Ja? Barmherzigkeit ist immer Hilfe von Mensch zu Mensch und die Hilfe zielt eben auf diese innere Ausrüstung des Lebens. Sechstens ist dann noch zu sehen in diesem Gleichnis in Lukas 10, Barmherzigkeit darf niemals zu einer ungöttlichen Nachgiebigkeit führen. Das heißt, der, der Barmherzigkeit ausübt, darf die göttlichen Normen, die 10 Gebote Gottes, nicht vergessen, nicht verletzen. Die dürfen nicht ausgeschaltet werden. Ich weiß, ich war vor 10, 10,5, 11 Jahren in der Schule, lief damals, ich glaube 1942 oder so, oder ein, weiß nicht in welchem Jahr genau, da war ich schon älter als 10, ja. Da lief jedenfalls der Film Ich klage an. Und das war natürlich von dem nationalsozialistischen Staat ein gemachter Film, ja, mit einem ganz bewussten Ziel. Ein junger Arzt hatte seiner Frau, die krebskrank war und sterbenskrank und nicht mehr eine Spritze zum vorzeitigen Ableben gegeben. Und dieser Arzt stand dann vor Gericht. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Und dann hat der Arzt geantwortet: Herr Staatsanwalt, ich habe nicht getötet, ich habe nicht gemordet, ich habe aus Liebe gehandelt. Und dann endet der Film. Und dann mussten wir jungen Menschen einen Aufsatz drüber schreiben. Und wehe, wir hätten geschrieben, das war Mord. Dann bekamen wir eine 6. Ja. Wir mussten schreiben im nationalsozialistischen Sinne, Leben, das nicht mehr lebenswert ist, kann man auslöschen. Und das war ja natürlich dann die Vorstufe zur Euthanasie, die im Dritten Reich dann auch gezielt von den Menschen, die so in die Schule gegangen sind und das gelernt haben, mit tiefster Überzeugung und Selbstgerechtigkeit durchgeführt wurde. Das ist keine Barmherzigkeit, nicht? Sie löst sich aus dem Wurzelstock der Verbindung mit Gott, mit seinen Geboten. Du sollst nicht töten, sagt Gott. Nicht morden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und die jungen Leute heute, die einfach so Geschlechtsverkehr haben, nicht, der eigentlich von Gott in dem Gebot nur in die Ehe passt und da hineingehört, die sagen, wenn nur Liebe dabei ist, dann ist das doch nicht Sünde. Echte Liebe ist doch keine Sünde, wenn zwei Menschen sich so lieb haben. Ja, aber das Gebot Gottes wird außer Acht gesetzt. Gott hat die Ehe geheiligt und rein gemacht. Nun, das ist die Gabe der Barmherzigkeit. Eine andere diakonische Gabe, die Gabe des Gebens. Auch wichtig, darüber nachzudenken. Gott hat schon im Gesetz gefordert, eigentlich den Zehnten zu geben. Menschen sind immer gebunden an ihren Besitz, ja. Aber dieses Gebundensein hat manchmal ganz, ganz feine Formen. Die Liebe zum Besitz ist doch ein ganz großer Götze. Und wo dieser Götze so uneingeschränkt wirken kann, werden die mitmenschlichen Beziehungen unwirksam. Darum lesen wir in Römer 12, 8, der da etwas gibt, ja, gebe es in Einfalt, bereitwillig und Freigebigkeit, ohne irgendeinen Hintergedanken. 2. Korinther 8 und 9 gibt uns zu diesen Fragen ja auch eine ganz große Hilfe. Paulus bittet die Korinther für eine Gabe für die Heiligen in Jerusalem und spricht ganz lange und ausführlich zu ihnen von der großen Gabe Gottes, die Jesus Christus ist. Und das Geben von Geldgaben für das Werk des Herrn erwartet Gott, und zwar von allen Gläubigen, von allen Kindern Gottes. Und hier haben wir es aber mit einer Gnadengabe zu tun, die Einzelnen in der Gemeinde verliehen ist. So sehe ich das jedenfalls. Die Gabe des Gebens ist eine Gnadengabe, die Einzelnen hier in der Gemeinde verliehen ist. Und einfältiges Geben ist ein Charisma, ein Geschenk Gottes. Das einfältige Geben entspringt einfach dem Erkennen, dass ich alles, was ich empfangen habe, ich nur zur Verwaltung besitze, eigentlich nur zur Verteilung an andere. Es gibt ja eine Stelle, ich weiß nicht genau, wo es im Neuen Testament steht, ich glaube Epheser, ja. Wer gelogen hat, lüge nicht mehr, und dann kommt das, er arbeite mit seinen Händen, auf dass er etwas habe, zu geben dem, der bedürftig ist. Ja. Es gibt heute eine Menge Arbeitslose, aber die kommen manchmal gar nicht auf den Gedanken, irgendeine Dreckarbeit mit ihren Händen zu machen, um sich ein paar Mark zu verdienen. Aber die Schrift sagt, ja, mach doch mit deinen Händen irgendetwas, dann kannst du irgendetwas empfangen, das kannst du wieder weitergeben. Man denkt ja gar nicht ans Weitergeben, man will sich ja Wünsche erfüllen und braucht ja für sich das Geld. Nicht? Nein, der Segen liegt einfach, geben ist seliger als nehmen, nicht? Wie auch unser Herr Jesus Christus gesagt hat. Und Paulus sagt, ich habe niemandes Gold und Silber gebraucht. Meine eigenen Hände habe ich benutzt, um für meinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen und noch Überfluss zu haben, auch für andere. Das einfältige Geben entspringt dem Erkennen, dass ich alles, was ich empfangen habe, nur zur Verwaltung besitze. Das Wort mitteilen, im Römerbrief steht, wir geben, das Wort mitteilen, das heißt eigentlich Anteil geben, Anteil geben von dem, was man hat. Die Größe des Besitzes spielt gar keine Rolle, denn Gott hat einen fröhlichen Geber sehr lieb. Das alle kennen wir ja und wissen wir. Die Motive sind immer entscheidend. Die Art des Gebens ist auch entscheidend, ja. Beigegebene Worte, ein eingelegter Brief, eine ansprechende Verpackung. Ich selbst habe ja auch oft Geldgaben von den Geschwistern empfangen. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, ich war dann darauf angewiesen. Und ich habe manchmal gestaunt, dass mir Brüder ein Kuvert gaben und sagten, machen erst zu Hause auf. Und dann habe ich das dann auch gemacht und dann war ein wunderbarer Brief dabei. Und die Worte, wie der Brief dann geschrieben war, habe ich gedacht, guck mal, das ist eine Gabe, ja. Und das baut auf. Und das ist etwas, ja, das bewirkt nur Gott. Du kriegst natürlich auch, manchmal dreh dich mal um und kriegst dir was in die Tasche gesteckt. Das ist ein bisschen ungeschickt, man soll nicht einfach sowas in die Tasche stecken. Man kann doch 2-3 Sätze brauchen, nicht? Und, ja, und das kann man doch anders machen. Ja. Seht, unsere Welt wird eben immer unpersönlicher. Aber die Gnadengabe des Gebens hilft eben, leiblich und geistlich wohlzutun. Das ist schön, nicht? Leiblich natürlich, nicht? Ich bekomme von der Gemeinde Geld, damit ich es ausgeben kann für meine Bedürfnisse. Ja? Und wer am Evangelium verkündigt, soll auch vom Evangelium leben. Entschuldigt, dass ich das alles so gesagt habe. Ihr braucht euch jetzt nicht beschwert fühlen.
Aber du hast auch willkommen zum Weitergeben.
Richtig. Schönen Dank. Ja, eine Gabe also mit Liebe gegeben, das wollte ich damit sagen. Eine Gabe mit Liebe gegeben schafft die persönlichen Beziehungen, weil es in unserer Welt immer unpersönlicher wird. Und persönliche Beziehungen zu pflegen, so wie Francis Schäffer in seinen Büchern immer wieder schreibt, als Kernpunkt alles dessen, persönliche Beziehungen zu pflegen, nicht? Gehört mit zur Erhaltungsordnung Gottes. Als ich das einmal erkannt habe, da ging mir das Herz auf, nicht? Mit anderen Menschen zu arbeiten und an anderen Menschen zu arbeiten, das ist einfach zur Ehre Gottes. Und man wird selbst gefüllt mit einem überreichen Segen. Nun die andere Gabe, der Diakonie, die Gabe der Hilfeleistung. Und diese Gabe scheint sehr mit der des Dienens sich zu decken. Sie wird in 1. Korinther 12 nicht erwähnt, dafür lesen wir Hilfeleistung. Doch besteht darin ein Unterschied. Jedes Helfen ist letztlich auf Gott, den eigentlichen Helfer der Menschen, zurückzuführen. Aber Gott hat auch die Menschen untereinander auf Hilfeleistung angewiesen. Das heißt, alles Helfen ist Erfüllung des Schöpfungsauftrages und damit ein Bestandteil der Haltungsordnung Gottes in der gefallenen Welt. Das heißt, Gott will dich und mich ausrüsten, dass wir gerne und willig eben auch zur Hilfe anderer zur Verfügung stellen. Sie sollen dabei aber nicht das Gefühl haben, wenn man mit der Gabe der Hilfeleistung dient, nicht das Gefühl haben, dass man jetzt zum Hilfsarbeiter degradiert ist oder dass man nur eine Aushilfskraft ist. Nein, Hilfeleistung ist eine von Gott gegebene Aufgabe, die ist 100% vollwertig und der Gemeinde als Charisma, als Gnadengabe gegeben. Ein Christ darf also lernen, wirklich das zu sein, was er durch Gottes Gnade ist. Nicht? Und wenn du dich fragst, welche Gnadengabe habe ich denn nun? Und wie kann ich in der Gemeinde mit meinem Beiteil tun, dass Gemeinschaft wirklich echt ist und dadurch Auferbauung geschieht? Nicht? Und dann kann man sehen, in der Vielfalt dieser Gaben, dass Hilfeleistung, nicht? Das Denken in der sogenannten Chancengleichheit, das kann man überwinden, wenn man es als Geschenk Gottes ansieht. Wir sind ja nicht alle gleich in die gleichen Begabungen hineingestellt, in die gleichen Arbeit des Berufes. Nicht? Wenn man lernt, sich so anzunehmen, wie man ist, und die von Gott geschenkte Befähigung eben dann so zur Erfaltung bringt, was geschieht dann? Dann wird man von Minderwertigkeitsgefühlen befreit, total. Ja? Weil man weiß, ich bin hier von Gott gerufen, diesen Dienst zu tun, und das ist mir dann nicht mehr minderwertig, überhaupt nicht. Es ist zur Ehre meines Herrn. Es füllt mich voll aus. Man wird aber auch von Überheblichkeit bewahrt. Ja? Man strebt nicht nach Dingen, die zu hoch für einen sind. Und wird dadurch immer unglücklich. Viele Menschen lassen sich aber nicht gerne helfen. Ja. Ich weiß noch, dass einem alten lieben Bruder auf der Konferenz in der Garderobe in den Mantel helfen wollte. Er hat mich angebrüllt. Sehr, sehr laut. Ich würde nicht sagen angebrüllt, aber sehr, sehr laut. Lass das sein! Ich kann meinen Mantel noch alleine anziehen. Das kennen wir doch alle. Ne? Und derselbe Bruder war einmal gefallen. Und da kamen 5, 6 Brüder hingefallen und richteten ihn auf. War noch in der Hocke im Sitzen und sagt, macht euch fort, ruft doch gleich die Feuerwehr. Also er konnte alleine aufstehen. Ja, so sind wir Menschen, nicht? Wir können alleine aufstehen, wir brauchen gar keine Hilfe. Ja, also, die größte Erfahrung, oder die Menschen, die keine Hilfe brauchen, so muss ich sagen, bilden sich ein, eine größere Erfahrung zu haben und auch einen Wissensvorsprung zu haben. Oder es ist die ganz persönliche Eitelkeit. Aber Gott hat trotzdem die Gabe der Hilfeleistung gegeben, damit uns deutlich wird, dass in der Gemeinde, in seiner Gemeinde, keiner alles tun kann und alles allein tun soll. Ich erwähnte gestern Abend schon die Hilfeleistung, die ein Chorleiter vielleicht braucht, nicht? Dass der Chorleiter für die Noten sorgt, dass der Chorleiter dafür sorgt, dass die Stimmen alle da, nicht der Chorleiter, derjenige, der dem Chorleiter zur Seite steht, nicht? Eben eine Erleichterung in seinem oft so schweren Dienst. Wir haben in Solms einen sehr begabten Chorleiter und es ist einfach schön, wenn eine Gemeinde einen Chor hat. Und ja, aber dieser Bruder ist schon hart in seinem irdischen Beruf gefordert. Aber der Dienst für die Versammlung, das ist bei ihm immer Nummer eins. Da gibt es nichts. Er ist Nummer eins. Und er braucht schon ein bisschen Unterstützung, nicht? Und das zu erkennen, Gott hat mich da hineingeschoben. Und das, damit das alles dann so reibungslos funktioniert. Das ist Dienst. Ja. Handarbeitsstunde für die Mission und andere. Ja, das sind wunderbare Möglichkeiten. Der Dienst ist manchmal sehr, sehr unauffällig. Aber weil die Hilfeleistung eine Gnadengabe ist, ist der Träger bereit, Zeit und Kraft zur Verfügung zu stellen. Er weiß, das ihm Anvertraute ist letztlich überhaupt nicht für ihn da. Er führt seinen Dienst aus, bekommt dabei nicht das Gefühl, dass er sich herabgelassen hat, sich für andere sogenannt aufgeopfert hat. Ne? Das bringen wir ja schnell mal fertig. Ja, ich habe mich jahrelang dafür die Familie aufgeopfert. Und die haben das überhaupt nicht begriffen. Nicht? Nein, der dem Herrn dient, der opfert sich nicht auf. Der Einzige, der sich geopfert hat, war unser Herr. Wir opfern uns nicht auf. Wenn wir dienen, werden wir immer gesegnet. Und geben ist seliger als nehmen. Er ist bereit, sich eine gesunde Sachlichkeit und dann auch immer wieder neue Sachkenntnisse anzueignen. Eine gründe Sachlichkeit und sich neue Sachkenntnisse anzuschauen. Also meine Kinder sagen immer, Papa, ich kann gar nicht verstehen, dass du noch keinen Computer hast. Also, ja, vielleicht ist das auch irgendwie falsch gewesen. Aber ich habe mal einen Computer gehabt, vor 15 oder 16 Jahren. Alles perfekt, was man damals so hatte. Atari hieß das, ne? Ja, und dann kam mein Sohn. Papa, ich brauche den Drucker. Papa, ich brauche jetzt das. Und dann hat er einen Teil nach dem anderen weggeholt, nicht? Und sagte, kriegst du alles wieder. Nach einem halben Jahr war alles kaputt und ich habe nie was wiedergekriegt. Und jetzt dachte ich, nochmal einen Computer anschaffen. Nee, lass schon. Und es geht auch so, nicht? Aber ich weiß nicht, manchmal denke ich, du könntest dir eigentlich diese Sachkenntnis aneignen, denn du gehörst dazu, du lebst ja noch auf dieser Erde, nicht? Das denke ich auch immer. Und ich habe eine Schwester gekannt, die war so Ende 80, ja, die ging dann, die ist dann erst nach Solms gekommen, als ich schon so alt war. Und die hatte dann oft Langeweile. Und die sagte zu ihrer Pflegetochter, Doro, besorg mir einen Computer. Ja, das hat doch für dich kein... Ja, und dann hat sie einen alten Computer besorgt. Und dann hat diese Dame gelernt, bis sie den Computer perfekt bedienen konnte. Nur einmal sagte Doro, es geht gar nichts mehr. Ja, du hast den Stecker nicht drin. Ach, so. Aber es war einfach so, wisst ihr, und die hat sich die Predigten auf der Kassette, ne, hat sich geben lassen und hat das über dem Computer geschrieben und hat so ein kleines Büchlein gemacht, auch Predigten von mir, ne, hat sie mir dann gegeben. Dachte, weißt du, die Predigt, die du da gehalten hast, die muss doch geschrieben werden. Das macht ja keiner, ich hab's gemacht. Ne, da kann man das sogar drucken und weitergeben. Ich denke, das sind so wunderbare Gaben, nicht? Die Gott in den Menschen hineingelegt hat und die zur Aufbauung der Gemeinde. Was meint ihr, wie ich mich gefreut habe, wie ich meine Predigt gelesen habe, nicht? Wie ich mich gefreut habe, ja? Das ist Gabe, eine Hilfeleistung, ganz einfach. Man muss aber bereit sein, an sich zu arbeiten, nicht? Bereit sein, an sich zu arbeiten. Naja. Aber das fängt uns nicht in eine schwärmerische Haltung. Bequemheit und Faulheit will Gott nicht. Die dürfen wir auch nicht unterstützen. Es ist einfach schön, die Gabe der Hilfeleistung auch auf dem ganzen großen, weiten Missionsfeld zu sehen. Ja, soll ich noch was über die Gabe der Heilung sagen, die heute so gar nicht mehr da ist? Ja, vielleicht doch. Es ist 11.36 Uhr. Um 12 ist erst Mittag. Also diese Gnadengabe der Heilung oder des Heilens ist eine Hilfe auch für körperliche Krankheit und Gebrechen. Und die Bibel bezeugt uns, dass der Mensch in bestimmten Fällen auch die Vollmacht erhält, in der Kraft Gottes Heilung zu wirken. Aber das Alte und Neue Testament sagt auch in 2. Mose 15, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Ja. Er lässt also diese Kraftwirkungen durch seine Boten sichtbar werden. Der Herr Jesus ist das Bild des Boten und Knechtes Gottes. Als der Sohn Gottes hat er ganz besonders die Kranken geheilt. Und von der biblischen Heilungsgabe, wie im Korintherbrief steht, gibt es eigentlich ein Dreifaches grundsätzlich zu sagen. Erstens, sie ist keine natürliche Heilfähigkeit. Hier gibt es keine suggestiven oder magnetopathischen Kräfte. Und zweitens, sie ist keine magische Heilkraft. Magische Heilung geschieht durch Dämonen. Ganz wichtig. Und drittens, sie ist auch keine sakramentalistisch zu verstehende Heilkraft. Das heißt, sie wirkt nicht nur bei bestimmten christlichen Handlungen oder Worten. Es ist einfach eine Gabe, die der Herr einem von ihm abhängigen, demütigen, dienstwilligen Jünger geben kann und auch gegeben hat. Es ist aber die Gabe, wo der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, Gott wirkte im Anfang des Gemeindeaufbaus vom Himmel her mit durch Zeichen und Wunder seiner Apostel. Ja. Es ist eine Gabe, die Gott eben heute auch im Wesentlichen zurückgezogen hat, die kaum noch in Erscheinung ist, aber die eben damals im Anfang des Gemeindeaufbaus eben doch sehr stark wirkte. Sie brachten ja die Kranken zu Petrus, nur dass der Schatten des Petrus an ihnen vorbeiging und schon wurden sie auch von ihrer Krankheit gesund. Aber wir müssen das so sehen, dass auch diese Gabe heute so nicht mehr vorhanden ist. Und da, wo Brüder und Schwestern meinten, diese Gabe zu haben, heute auszuüben, mir ist nichts bekannt, dass irgendwie ein Bruder darin wirklich die Anerkennung Gottes in der heutigen Zeit hatte, sondern immer ist das Gegenteil damit sichtbar geworden. Ja, immer ist das Gegenteil damit sichtbar geworden. Also, Gott schenkt dir sehr oft auch eine lang anhaltende oder zeitweilige Besserung. Die Heilung ist also nie mechanisch, auch nicht selbstverständlich. Gott hat immer den ganzen Menschen im Auge. Das ist wichtig. Als im Jahre 1980 meine erste Frau durch schwere Krebskrankheit 5-mal operiert wurde und dann im Februar 1980 heimging, da haben wir natürlich auch in meiner Familie ernstlich zu Gott gebetet, war 100% davon überzeugt, dass bei Gott alles möglich ist, sie augenblicklich gesund werden kann. Aber es war uns immer wichtig, stille zu werden, ganz stille zu werden und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann war es einfach so, dass vom Krankenbett meiner Frau Ströme des Segens ausgingen. Und dass sie einfach sagte, es ist der Ratschluss Gottes, heimzugehen. Und wir konnten uns wirklich freuen, weil sie immer wieder sagte, ich freue mich so, meinen Herrn zu sehen. Und ich freue mich auf den Himmel. Und ich weiß, ich habe mir im zurückliegenden Leben nichts mehr vorzuwerfen. Es gab noch ein Gespräch unter vier Augen mit mir. Das war sehr wichtig. Und dann sagte sie, jetzt kann ich in Ruhe Abschied nehmen. In Freuden. Ja. Und das war zur Verherrlichung Gottes. Und das war zur Ehre Gottes. Und so kann man das immer wieder sehen, wenn wir eben heute auch durch die Krankheit gehen. Der Prophet Elisa, nicht? Er starb an seiner Krankheit, die er hatte. So steht es in der Bibel. Und der Prophet Elia, der konnte Tote auferwecken. Aber der Prophet selbst sagte, ja, auch ich bin ein Mensch mit Fleisch und Blut. Ich gehe den Weg des Sterbens, weil Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Und so kann man eben sehen, dass ja im Anfang eben Gott diese wunderbare Gabe des Heilens in der Gemeinde hier und da gegeben hat. Aber so wie eben auch Weisheit und Erkenntnisgabe im Dienst der Apostel aufhört und wie Zungenreden weggetan ist, so sind auch nicht mehr alle Gaben, die im Neuen Testament stehen, heute in der Gemeinde wirksam. Das Größte ist, dass wir nach den Gaben strachten. Paulus bringt ja dann hinein, das Größte allem ist die Liebe. Und dann bewirnet er ein ganzes Kapitel, um uns das dann so richtig zu zeigen, was eben ist das Wichtigste, was eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft bildet und zusammenhält. Ich denke, jetzt können wir hier unterbrechen. Wir können uns dann alle noch schön die Haare kämmen, wenn wir zum Essen gehen. Und dann haben wir noch etwas Zeit und wir können dann morgen Vormittag über das 13. Kapitel uns noch